Und ich bitte Hans-Hermann Pompe zu mir auf die Bühne für seinen dritten Impuls mit der schönen Überschrift Der Tanz in die Zukunft. Wir haben schon mal probiert, wir paar Mutigen und sind aufgestanden beim Singen. Ermutigt und vorbereitet Leben. Hans-Hermann, das schreit nach einigen Fragen. Tanzen Sie gerne?
Wenn keiner zuguckt, ja. Das typische Männerproblem, dass du dich dauernd beobachtet fühlst. Obwohl es eigentlich keinen interessiert.
Wann haben Sie zuletzt getanzt?
Bei der Hochzeit meines Neffen vor 3 Jahren in der USA. Und erst als es ein bisschen dunkler wurde im Saal.
Wer oder was ermutigt dich? Wir waren ja schon beim Du. Wer oder was ermutigt dich?
Eigentlich viele Menschen, die, wo ich merke, wir sind auf demselben Weg unterwegs und die haben ähnliche Fragen wie ich und sind bereit, nach Antworten zu suchen, die tragfähig sind für eine Kirche, die zukunftsfähig ist.
Danke sehr. Und wodurch wurdest du denn zuletzt ermutigt, ganz konkret?
Wo bin ich zuletzt?
Ermutigt worden.
Also heute, mehrere Leute haben gesagt, das ist, was Sie oder du gesagt haben, ist hilfreich. Das tut mir gut, weil ich jedes Mal, auch nach 40 Jahren Berufstätigkeit, enorm unsicher bin. Ich habe aber mit Gerald mich darüber unterhalten und wir haben Ähnliches festgestellt und gemerkt, das ist auch für Leute, die viel vorne stehen und irgendwie anderen was weitergeben wollen, müssen, sollen, dürfen, auch etwas, was Gott zurückhält, ja, also du wirst das nicht los, du kennst das vielleicht auch, also du machst etwas und weißt nicht, ist das jetzt so, dass es die Menschen, die kommen, wirklich etwas damit anfangen können, und diese Unsicherheit behalte ich, und das ermutigt mich, wenn andere dann sagen, ja, mach weiter.
Vielen Dank, und wir freuen uns auf den Tanz gegen das Suppenkoma in den nächsten Minuten. Dankeschön.
Das Wach auf, meine Seele, haben wir gerade gesungen. Okay. Also wenn Sie jetzt anfangen, die Augen zuzumachen, dann kann ich ja barmherzig sagen, Sie wollen besonders intensiv zuhören. Oder ich mache irgendwas, schreibe plötzlich ins Mikrofon oder so. Wir werden sehen. Der Kongress tanzt. Das ist Metternich, oder wie war das? Ja. Okay, ich bin nochmal bei dem Tiroler Bild, obwohl das zum Tanzen überhaupt nicht mehr passt. Aber wie ist das mit ermutigt und vorbereitet leben? Die Wuppertaler Choreografin Pina Bausch war eines der wenigen Highlights meiner langjährigen Wohnstadt Wuppertal. Das ist eine Industriestadt, die 2 Krisen schon hinter sich hat. Erst die Textilkrise in den 60er, 70er Jahren, das ist alles dann abgewandert in andere Länder, dann wurden sie schon ärmer und dann sind von den anderen Konzernen auch noch welche ausgezogen. Und die Stadt ist hoch verschuldet und hat viele Schlaglöcher, hat aber eine Schwebebahn. Das hat sonst fast keiner. Und ein Zoo, ja. Und eben hatte Pina Bausch. Und das ist etwas, wo sie dann, keiner, auch die Leute, die wie ich, das, was Pina hat tanzen lassen, nicht richtig verstehen, trotzdem wichtig finden. Und die hat ein Ensemble gegründet und hat das Tanztheater mit diesem Ensemble als Kunstform fast neu definiert. Da gab es anfänglich enormen Widerstand in der Stadt. Die Leute, was soll denn das? Versteht ja keiner, das ist doch kein Tanzen. Tanzen ist Walzer oder Rumba oder so, was wir kennen. Und die hampeln auf der Bühne rum und keiner versteht was. Die sagen gar nichts, haben komische Gewänder an, dann legen da Sachen auf der Bühne und so. Und irgendwann haben sie gemerkt, das fasziniert weltweit Menschen. Und dann reagiert der normale Wuppertaler im Stillen, denkt ihr, na, wenn die anderen das wichtig finden, ist es ja vielleicht doch was Gutes, auch wenn ich es immer noch nicht kapiere. Und dann ist ihr Satz bekannt, mich interessiert nicht, wie die Menschen sich bewegen, sondern was sie bewegt. Und dann beschreibt sie in einem Film ihr Vorgehen so, sie sagt, wird da interviewt, das ist nicht der Wim Wenders Film, sondern ein anderer, ich sah in den Proben, irgendwann muss ich mich entscheiden, folge ich meinen Plänen, oder folge ich etwas, wo ich gar nicht weiß, wo mich das hinführt? Folge ich meinen Plänen oder folge ich etwas, wo ich gar nicht weiß, wo mich das hinführt? Und das habe ich dann einfach irgendwann gemacht. dass ich einfach wage, dahin zu gehen, wo ich nicht weiß, was rauskommt. Und das ist der Satz, ich denke, das sind wir in vielen Gemeinden in einer ganz vergleichbaren Situation. Wenn wir dahin gehen, wo unser Gefühl zum Beispiel sagt oder wo wir den Eindruck haben, das, was normalerweise der Plan ist, funktioniert nicht mehr, dann wissen wir nicht, was rauskommt. Kennen Sie das? Diese Ungewissheit? Man könnte natürlich auch nichts tun an dem Punkt oder was anderes. Man kann den Kopf in den Sand stecken, sehr effektiv. Man kann sich in die Vergangenheit flüchten. Früher war doch alles besser. Man könnte die Kirchenleitung für verantwortlich erklären oder den Pfarrer, die Pfarrerin oder sich selber oder irgendwelche anonymen Nächte, in Deutschland besonders geliebt, irgendeine Verschwörung zu wittern im Augenblick, geheimnisvolle Mächte. Auf die Kirchenentwicklung angewandt. Wir könnten alle Veränderungen leugnen und alles machen, was früher funktioniert hat und wir würden damit unsere Kirche zu einem Museum machen. Es kämen immer noch mal manchmal Leute rein aus Neugier, so im Urlaub, aber eigentlich für ihren Alltag brauchen sie das alles nicht mehr. Die Tänzerin Pina Bausch hat sich entschieden, dann wage ich einfach dahin zu gehen, wo ich nicht weiß, was rauskommt. Das ist mutig, das ist Aufbruch. Ich weiß nicht, ob dieses Bild in Österreich wirklich das Richtige ist, weil wahrscheinlich wissen die Kühe schon, wo es hingeht, auf die Alm. Aber ich fand das so schön, dieser Aufstieg da. Und eigentlich ist das auch die Haltung des Abrahams. Abraham wusste nicht, wohin er käme. Er hatte nur ein Startsignal. Er hatte einen Auftrag und die Verheißung Gottes. Aber Hebräer 11 sagt über ihn, er wusste nicht, wohin er käme. Aber mehr braucht es doch gar nicht. Sie sind doch eine reformatorische Kirche, ne? Evangelisch-Lutherische Kirche in Österreich, AB. Und Reformation, wissen Sie, was das heißt? Ist Latein, ich weiß. Müssten wir lernen. Mach mal weiter, Anna. Da. Reformation heißt Neuausrichtung, Neuformierung, neu in Form bringen. Ausrichtung des Evangeliums in einem veränderten Kontext, in neuen Formen, mit den Menschen es teilen. Heißt umkehren zu Gott, auf Gott hören, auch wenn es schmerzt. Alles so in Frage stellen zu lassen, dass Neues werden kann. Zur Kirchenentwicklung gehört jedenfalls das Wagnis, dahin zu gehen, wo auch die Kirche nicht weiß, was rauskommt. Deswegen ist mein erster Satz fürs vorbereitete Leben, na komm schon. Ungewissheit muss nicht mit Planungslosigkeit identisch sein, muss nicht Planungslosigkeit bedeuten. Ungewissheit könnte auch Erwartung wachhalten, Hoffnung wachhalten und Mut zu neuen Schritten machen. Die einzige Voraussetzung, die diese Ungewissheit von einem, wir wissen zwar nicht, was wir tun, aber wir machen es trotzdem, unterscheidet, die einzige Unterschied ist, dass sie sich an Gott ausrichtet. Diese Ungewissheit, an der Verheißung, an der Hoffnung. Ich fand diesen schönen Wandspruch, ich weiß nicht, von wem das ist, The creative adult is a child who survived. Der kreative Erwachsene ist, in dem lebt das Kind, das irgendwie die Pubertät und das Erwachsenwerden überlebt hat und hat immer noch die Kreativität des Kindes. Weil diese Art von Ungewissheit braucht bestimmte Zutaten, also Mut, Kreativität, Risiko. Sie brauchen Toleranz gegenüber Ungewissheiten, wenn Sachen eben nicht gleich klar sind und eine Weile ungewiss bleiben. Sie brauchen die Freiheit, dass sie bestimmte Alternativen parallel denken eine Weile, also ambivalent bleiben, weil sie wissen, es geht im Augenblick nicht anders. Sie brauchen dafür Zusammenwirken mit anderen, aber im Grunde brauchen sie eine kindliche Haltung, so eine Art Leichtigkeit des Denkens oder eine Vorläufigkeit des Handelns. Oder, sagen wir es nochmal anders, ein vertrauensvolles Tasten im Nebel. So ist dieser Spreesatz gemeint, nach meiner Meinung. Denn normale Kinder sind kreativ. Die brauchen nicht viel. Wenn die da draußen einen Ball entdecken, dann ist erstmal die nächste Viertelstunde geregelt. Aber viele von uns Erwachsenen haben das ein bisschen verlernt. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie gerne tanzen. Komm schon. Danke. Irgendwie müssen wir noch dran arbeiten. Ich vertraue dir voll. Okay. Egal, ob Sie Standard tanzen oder Volkstanz oder freier Tanz oder Disco oder Rave oder was weiß ich. Wenn es gut geht, sind wir beim Tanzen ganz Körper. sind wir ganz empfinden und ganz bei uns selbst. Und deshalb möchte ich die Suche nach der Neuausrichtung in Kirche und Gemeinde mit dem Tanz der Fantasie vergleichen. Man lässt sich auf eine Bewegung ein, die im Tun neu erfunden wird. Klar, bei Standard gibt es auch bestimmte Schritte, aber ich habe auch irgendwann gelernt, da gibt es auch Variationen und so. Man reagiert auf das Gegenüber. Man schafft eine gemeinsame Figur. Es gibt viele Tanzstile, die hohe Kreativität freisetzen. Und jetzt reden wir für die Kirchenentwicklung vom Tanz der Fantasie. Dafür brauchen wir unsere Vorstellungskraft. Sie entwickeln Gedanken. Sie haben plötzlich eine Idee oder mehrere. Jemand hat ein Bild vor Augen und sagt, das könnte doch so und so werden. Oder so etwas wie eine Vision. Ich träume davon, dass eines Tages. Oder eine Zukunft, von der man weiß, die würde Gottes Reich eher entsprechen als die Gegenwart jetzt. Wir brauchen sowas, weil wir damit gleichzeitig Energie und Lust freisetzen. Wir haben in der Pause ein Gespräch gehabt, wie man Leute motiviert. Und ich glaube, es gibt neben dem Druck, dass man was tun muss, mindestens einen zweiten Grund, was zu tun, nämlich wenn man Lust hat. Wenn ich etwas, wenn meine Zeit völlig voll ist, mein Kalender, aber ich werde um etwas gebeten, was ich gut kann, was ich gerne mache, dann kriege ich es irgendwie immer noch unter. Aber nichts, was ich nicht gerne mache, also Abrechnung zum Beispiel. Aber es ist auch kein Wunder, wenn wir alle nach dem Bild Gottes geschaffen sind, den verehren wir als den Schöpfer, den Kreator des Himmels und der Erde, dann hat er doch seine Schöpferfreude, seine Kreativität auch in uns reingelegt. Das heißt, wir dürfen suchen, wir dürfen fragen, wir dürfen probieren und verwerfen. Wir dürfen übrigens auch Fehler machen. Ne? Wir dürfen umsetzen und scheitern. Wir dürfen anwenden und gelingen lassen. Das ist mein zweiter Satz für Sie, der Tanz der Fantasie. Will er wieder nicht. Drückst du mal. Danke. Fantasie und, also der Satz für Vorbereitete. Fantasie und Kreativität sind Gaben Gottes, um das uns von Gott anvertraute Leben zum Besten aller Menschen und zum Lobe Gottes zu gestalten. Ich glaube, dass es ohne die Lust zu solchen Wegen keine Entwicklung gibt. Und auf diesen Wegen der Fantasie trifft unsere Kirche ständig auf Herausforderungen von Verstehen und Gestalten. Aber jetzt brauche ich das Moltmann-Zitat. Ja, naja, eins zurück. Da ist es. Danke. Was ist, wenn unsere Kirche in so einen Tanz geht? Dann findet sie dort zuerst, so sagt der Tübinger Theologe Jürgen Moltmann, in dem auferstandenen Christus den kosmischen Vortänzer aller Dinge und den Anführer der menschlichen Polonaise ins ewige Leben. Ich habe den in Tübingen noch gehört, ich habe immer überlegt, wie sähe das aus, wenn Jürgen Moltmann tanzt. Aber das Bild ist doch klasse. Einige haben den ja noch miterlebt hier. Das Bild ist doch klasse. Der kosmische Christus, das ist der Christus des Epheserbriefes, des Kolosserbriefes, der vor aller Schöpfung war und dem einmal Gott alles in allem sein lassen wird. Den Anführer eines menschlichen Tanzes ins ewige Leben. Das ist jetzt ein indonesisches Christusbild, indonesische Tanzfiguren. Christus wird aber in einem europäischen Lied, kennen Sie noch von den Dubliners, Lord of the Dance, die Älteren so, meine Generation. Ich habe im Internet eine Aufnahme gefunden, da sitzen lauter weißhaarige alte Männer und spielen so ähnliche Musik, wie ihr ja diese macht. Nicht ganz so schön wie ihr, aber spielen dann nochmal so ein Jubiläumskonzert, die Dubliners. Sein ganzes Leben als ein einziger Tanz, ein wunderbarer Tanz aus Gottes Ewigkeit hin zu uns, von Weihnachten durch sein Leben hindurch bis ans Kreuz, dann die Auferweckung, und die Erwartung einer neuen Welt bei seiner Wiederkehr. Alles ein Tanz des Lebens, der die ganze Schöpfung ergreifen kann. Jetzt kommt der Nietzsche. Einer der radikalsten Kritiker des Christentums, Friedrich Nietzsche, Philosoph. Er war Insider, ist in einem evangelischen Pfarrhaus zur Welt gekommen. Bis zuletzt hat er sich an einem Gott abgearbeitet, den er für Tod erklärte und unter dessen Verschwinden er nach meiner Beobachtung zugleich litt. Und einer seiner Vorwürfe war, ich habe fliegen gelernt, seitdem will ich nicht mehr gestoßen sein, um von der Stelle zu kommen. Das war sein Hauptproblem mit dem Christentum. den Christen und ihrem Gott hatte unterstellt, dass sie so etwas wie einen Geist der Schwere haben. Jetzt stelle ich mir so ein lutherische Faust des 19. Jahrhunderts in Sachsen oder Thüringen vor, wo der Vater über allem thront und die Kinder funktionieren müssen. Wenn sie das weiße Band gesehen haben von Haneke, also das, ungefähr so in die Richtung stelle ich mir das vor. Es gibt aber auch ein anderes Zitat von ihm, das ist interessant. Er sagt, ich würde nur an einen Gott glauben, der zu tanzen verstünde. Das steht im Zarathustra. Ich würde an einen Gott glauben können, der zu tanzen verstünde. Er könnte also glauben, wenn er bei Gott auch eine Leichtigkeit entdeckt, nach der er sich immer gesehnt hat. Und jetzt glaube ich, dass unser Gott viel mehr kann als tanzen. Er kann verändern. Er kann auferwecken. Er kann neu schaffen. Aber vielleicht ist das bei uns Evangelischen nicht immer zu entdecken und die Menschen gehen dann gerne mal woanders hin. Ich fand einen Helga-Cartoon, den liebe ich sowieso. Da steht die Frau des Wikingerhäuptlings und sagt, wo gehst du hin? Und dann fragt er, kennst du die Blumenausstellung im Gemeindehaus vom Frauenclub? Sie sagt, ja. Nun, ich gehe gleich nebenan in die Kneipe. Meine Frage, welches Bild geben wir Christenmenschen in der Öffentlichkeit ab? Woran denken die Menschen, wenn sie an ihre evangelische Kirche denken? An Leichtigkeit, an Freude und Aufbruch, an Kreativität, Gelassenheit und Feier? An Hilfe, Gemeinschaft und Unterstützung oder doch vielleicht eher an Klage, Schwere und Probleme, Aufbruch und Rückgang oder sogar Langeweile und Resignation oder an ständige Rechthaberei und Ermahnung? Jetzt Entlastung für alle, die nicht so gern tanzen. Sie müssen nicht tanzen. Ich bin auch kein guter Tänzer. Aber ich liebe die Fantasie, weil sie ist sowas wie der Tanz des Denkens, der Tanz des Denkens, weil Fantasie kann befreien. Leichtigkeit schenken, und das brauchen wir dringend. Ohne solche Leichtigkeit unterliegt zumindest die evangelische Kirche dem Geist der Schwere von Nietzsche, einem Verharren in Starre und Unbeweglichkeit. Stattdessen müsste sie mit dem Tanz der Fantasie offensichtlichen Herausforderungen begegnen. Leichtigkeit gewinnen wir doch nur in der Begegnung mit dem Auferstandenen. Deswegen mein dritter Gedanke. Wir brauchen Christus. Wir brauchen Christus an dieser Stelle als unseren Beweger, als unseren Formgeber, damit wir die Fesseln unserer Müdigkeit und Resignation abstreifen können. Jetzt gucken Sie vielleicht auf das Thema und sagen, ja gut, das ist das lebendig bleiben, aber wie ist das mit dem Ermutigtwerden? Wie kann man ermutigt leben? Die Schriftstellerin und Philosophin Thea Dorn saß im April 2021, 2 Monate nach Beginn der Corona-Krise, in einer Talkshow im deutschen Fernsehen zur Corona-Krise. Die üblichen Verdächtigen saßen dann irgendwie Virologe und noch ein Politiker und was weiß ich und sie. Und es ging um Schutzmasken, um Prognosen, wie es weitergeht. Vor allem aber ging es um die Angst der Menschen und die Frage, woraus man denn in dieser Krise noch Hoffnung schöpfen könnte. Und dann gibt es so nach 50 Minuten Talkshow eine Aussage von der Thea Dorn. Die sagt dann in dieser Talkshow, ich bin kein gläubiger Mensch, und überhaupt gehöre ich eher zu den strukturell trostlosen Menschen, aber, Originalzitat, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal in einem Fernsehstudio sitzen würde und sagen werde, der klügste Satz, den ich heute gehört habe, war ein Bibelzitat von Paulus, und zwar stand, das war auf einem Banner in einer Hamburger Kirche, wo sie auf dem Weg zum Studio vorbeigefahren ist, und zwar stand da, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Der Satz hat mich, sagte Herr Dorn, in einer gewissen Weise umgehauen, weil ich den Eindruck habe, wir lassen uns im Augenblick massiv vom Geist der Furcht leiten und nicht vom Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich glaube, dass das nicht gut ist, wenn die Gesellschaft anfängt, sich vom Geist der Furcht bestimmen zu lassen. Ist doch irre, ne? Bin kein religiöser Typ, strukturell hoffnungslos. Und dann fährt sie in so einem Satz vorbei. Bringt er mit ins Fernsehstudio und die hatten relativ hohe Zuschauerschaft. Da hat eine Zweiflerin plötzlich etwas aufleuchten sehen, diesen Vers aus 2. Timotheus 1, Vers 7. Wir brauchen doch solche Worte, die können wir uns nicht selber sagen, aber sie lassen Gottes Möglichkeiten aufleuchten. Und dieser Tag wird ja gerahmt von 2 Impulsen auch zu Gottes Möglichkeiten. Also ich bin gespannt, was ihr am Schluss nochmal aufleuchten lasst. Ich hoffe, ich habe nichts vorweggenommen. Welcher Geist regiert uns? Welchen Deutungen geben wir die Macht, uns zu bestimmen? Paulus sagt, Gott hat uns seinen Geist gegeben. Das ist sein großes Geschenk, das uns in der Taufe zugesprochen und im Glauben angenommen wird. Da steht übrigens, Gott hat. Da steht nicht, Gott wird oder Gott will oder Gott kann. Vielleicht, wenn wir es gut benehmen. Nein, Gottes Geist ist ihr und meine Grundausstattung aller Menschen, die zu Christus gehören. Und jetzt verträgt sich Gottes Geist nicht mit Furcht oder Verzagtheit, sondern er verträgt sich auch nicht mit Feigheit, er verträgt sich auch nicht mit Rückzucht oder Resignation. Man erkennt seinen Geist an den guten Wirkungen, an der Kraft, an der Liebe, an der Besonnenheit. Und überall, wo sie von sowas berührt werden, da ist Gott schon längst am Werk. Da vertreibt er die Feigheit, die Furcht, die Resignation. Da ist zum Beispiel der Geist der Kraft, Gottes unerschöpfliche Dynamik. Genug, um durchzukommen, um stark zu werden, zum Wiederaufstehen, nach Hause zu fahren von diesem Tag und zu sagen, und ich gebe mich wieder rein. Es sind immer noch dieselben Menschen, die ich zu Hause treffe, aber ich komme ein bisschen anders zurück. Mut zu haben für Anfang und Durchhalten. Gottes Geist, Gottes Kraft kommt aus unserem Faden nach oben. Und dann ist da der Geist der Liebe, die Zuwendung zu den Menschen um mich herum. Gerne zu den Sympathischen, ja, kein Problem. Aber vielleicht auch Liebe zu den Schwierigen und den Mühsamen und gerade zu denen, die mir erstmal nichts zurückgeben können. Liebe schafft gelingende Beziehung zu anderen. Und dann, vergessen Sie es nicht, es gibt auch einen Geist der Besonnenheit. Und das betrifft uns selber. Das ist die Klugheit, gut mit sich selber umzugehen. Das anzupacken, was zu mir passt und das zu vermeiden, was mich überfordern wird. Besonnenheit achtet also auf unseren guten Draht zu uns selbst. Noch einmal am Schluss Pina Bausch. Sie hatte auch eine Mission. Wim Wenders hat seinen Film über sie, ein ziemlich berühmter Film, hat den genannt Tanz, Tanz, sonst sind wir verloren. Das ist ein Zitat von ihr. Er wollte damit, glaube ich, etwas vom Geheimnis der Kunst andeuten, die Menschen verlocken kann, im Tanz der Fantasie ihr Leben gespiegelt zu sehen, ihre Ängste und Hoffnungen und die eigene Zukunft vielleicht auch drin entdecken. Und das ist eigentlich etwas sehr Ähnliches, was Mission noch will. Die Fantasie tragen darf, weil sie eine Kunst ist, die Kirche und die Gemeinden in etwas Undenkbares reinlockt. Verstehen Sie, über den Auftrag Jesu nachzudenken, ist eine Verlockung, ist keine Pflicht, ganz und gar nicht, sondern es ist ein Aufbruch und die Freude. Pina Bausch hat ihr Tanztheater in einer regenreichen und sonnenarmen Industriestadt Wuppertal entwickelt. Und dann hing am geplanten Zentrum für das Tanztheater lange ihr Zitat, ich habe das mal fotografiert. Ich glaube an die Macht der Fantasie. Wenn ich will, dass die Sonne scheint, lasse ich sie einfach aufgehen, auch im Wuppertal. Das ist auch schön, ne? Also im sonnenverwöhnten Österreich, die müssen sich einfach vorstellen, da regnet es dauernd. Oder viel. Die ganzen Wolken kommen vom Atlantik, sind voll mit Wasser und dann gehen sie über Holland weg, keine Berge, nichts. Und kurz auf der anderen Rheinseite, kurz vor Wuppertal, kommt der erste Berg. Und dann sagen die Wolken, jetzt. Damit haben wir keine Wasserprobleme. Aber das ist doch eine Macht. Und jetzt glaube ich, dass das eine gewisse Nähe zu Jesus setzen über den Senfkornglauben hat. Das liegt doch auf der Hand. Wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn, dann könnt ihr. Lesen Sie das mal nach in Matthäus 17. Sie müssen jetzt nicht die österreichischen Berge gleich alle versetzen. Das ist nicht unbedingt nötig zur Ausbreitung des Evangeliums. Aber sie dürfen ihrem Glauben, ihrem Vertrauen etwas zumuten. Wenn Gott will, dass das Evangelium leuchtet, dann tut es das. Dafür braucht er Menschen, die dieses Leuchten erwarten, aufnehmen und weitergeben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.